Inforadio Podcast.
Gibt es eigentlich einen Mangel an Diskussionen über Berlin? Darüber, welche Potenziale die Stadt hat, welche Begrenzungen? Gibt es neben den Debatten der parlamentarischen Demokratie nicht genügend Foren, auf denen gestritten wird, auf denen Einfluss ausgeübt wird? Und doch rumort es immer wieder, fühlen sich Bürger schlecht vertreten. Den einen geht es zu schnell im Stadtraum, den anderen zu langsam. Und wohin es gehen soll, die Einigkeit herzustellen, ist weiterhin schwierig. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zukunft Berlin und mit dem Radialsystem. Aus dem Radialsystem, gelegen zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke. Herzlich willkommen zu einer Runde, die wir programmatisch, vielleicht leichtsinnig, nicht ganz seriös genannt haben, Berlin in 20 Jahren auf dem Weg zu einer Stadtdebatte. Wir wollen uns fragen, ja, wie aus den unterschiedlichen Möglichkeiten bürgerschaftlicher Partizipation, aus den vielen Orten des Gesprächs, aus den thematischen Inseln mehr werden kann als nur ein Zeitvertreib für die Akteure. Was kann man verbindlich vereinbaren? Wo muss das Ungeordnete, das Spontane auch weiterhin seinen Raum finden? Das steht hoffentlich nicht unter Harmonieverdacht, und dazu begrüße ich hier vorn Akteure, die schon eine ganze Weile bei diesem Thema dabei sind. Herzlich willkommen. Christian Hanke, Bezirksbürgermeister von Mitte. Er hat die Abteilungen Gesundheit, Personal und Finanzen unter sich. Da werden wir gleich erfahren, wie eng die Spielräume sein können. Leonie Baumann, Rektorin der Kunsthochschule Weißensee, lange Jahre Geschäftsführerin der neuen Gesellschaft für bildende Kunst, eine der Initiatoren von Stadt Neu Denken. Sven Iversen ist bei uns im Hauptberuf Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen. Zum Thema zukunftsfähige Stadt hat er in vielerlei Hinsicht als Politikberater schon genügend zu tun gehabt. Urs Kohlbrenner, seit mittlerweile 4 Jahrzehnten mit einem Stadtentwicklungsbüro der Planergemeinschaft in den Prozessen des urbanen Wandels unterwegs. Volker Hassemer, Stadtentwicklungssenator im alten West-Berlin und im neuen Berlin der 90er Jahre, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin. Und schließlich einer der Hausherren des Radialsystems, Jochen Sandig, ein Kulturraumerfinder, ein Kulturraumerkunder, vom Tacheles über die Sophiensäle bis zu jenem Ort, an dem wir uns heute befinden. Ja, Sie alle sind schon, ich sagte es, eine ganze Weile dabei und können uns erzählen, wie kurz 20 Jahre sind. Warum sollen, warum wollen sich Bürger eigentlich engagieren in dieser Stadt und wofür? Ich beginne mit Leonie Baumann.
Na, es geht letztendlich ja um ihren eigenen Lebensraum. Menschen und Bürger in dieser Stadt, ob Zugereiste oder hier Geborene, haben sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer eingemischt in die Diskussion, wie sich diese Stadt weiterentwickelt, wo die Probleme sind, wo es gegebenenfalls sogar Problemlösungen geben könnte. Das Problem scheint mir nicht so sehr, dass es diese Diskussion nicht gibt, sondern sind sie durchlässig in ihren Ergebnissen hin zur Politik, hin zu den entscheidenden Gremien und Stellen. Es gibt unglaublich viele Initiativen und Aktivitäten, aber was passiert mit den Dingen, die dort diskutiert werden, und hat das wirklich eine Nachhaltigkeit für die Stadt insgesamt? Das wäre ja die Frage, die man besprechen müsste.
Durchlässigkeit, ein großes Thema. Christian Hanke ist eigentlich direkt als das Gegenüber schon ein bisschen angesprochen. Wie ist das?
Also Bürgerbeteiligung ist, denke ich, heute ein notwendiger Standard in der Debatte, nicht nur über unsere Stadt. Die Motivation, warum Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, kann sehr unterschiedlich sein. Häufig erlebe ich das erstmal aus einem Protestimpuls heraus, mit kleineren oder größeren Themen. Aber ich erlebe natürlich auch Impulse, wo es darum geht, eine Debatte über die Entwicklung zu führen. Ich finde, allein in meinem Bezirk, die Debatte, die wir zum Thema Schloss hatten, über viele Jahrzehnte, ist eigentlich so eine exemplarische Debatte in einem sehr großen Thema. Ich sehe auch die Probleme und auch die Grenzen von der Bürgerbeteiligung. Aber klar ist auch, in einer pluralen Gesellschaft wird es ja nicht den allumfassenden Konsens geben, sondern es wird immer Konflikte geben. Und eine Frage ist natürlich, welche Mechanismen gibt es, weitgehende Kompromisse zu machen, um möglichst viele mitzunehmen.
Über die Mechanismen werden wir bestimmt gleich sprechen. Nochmal zurück mit Ihrer Erfahrung, was wollen, was sollen Bürger im Diskurs in dieser Stadt und wofür sollen sie das? Wie ist das auf der Planungsseite, Urs Kohlbrenner?
Ja, wenn Sie die Frage so stellen, dann frage ich jetzt einfach auch ein bisschen provokativ, warum sollen sich Bürger überhaupt engagieren? Erstens haben wir die Politik. Die Politik ist gewählt, die Politik entscheidet. Und zweitens gibt es Fachleute, die Ahnung haben, wie das vorangeht mit der Stadtentwicklung. Wussten sie schon immer. Meistens besser. Im Laufe der Zeit wussten sie immer ein bisschen was anderes. Aus dem, was ich bis jetzt gesehen habe, stellt man eben immer wieder fest, dass es zwei Ebenen gibt, wo, meine ich, der Rat und die Mitwirkung der Bürger unerlässlich ist. Erstens kennen Sie es schon erwähnt worden, Ihren eigenen Lebensraum und was Sie brauchen am besten. Und zweitens sind Bürger, da wo ich die Erfahrung gemacht habe, oftmals sehr viel pragmatischer, als es vielleicht Politiker sind. Die wissen nämlich, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und das geht in den formalisierten Institutionen, so wie wir sie haben. Und wir haben ein sehr ausgetüfteltes System. Das reicht dafür nicht mehr aus.
Sven Iversen, ich habe schon gesagt, im Hauptberuf Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen. Wie ist das mit den Rollen, die man als Bürger hat und natürlich auch in einem Brotberuf hat?
Ich rede immer ganz gerne vom Experten in der eigenen Sache. Das gilt sowohl für den privaten Raum als auch für den beruflichen. Und insofern wäre es einfach auch verschenktes Wissen, würde man darauf nicht zurückgreifen. Also insofern sehe ich auch immer, wenn es um diese Diskussion geht, was kann Politik, was können Verbände, ich rede letztendlich ja auch immer noch davon, vertrete einen Verband, wo ist eigentlich die Rolle von Verbänden, wenn wir davon sprechen, dass durchaus Bürger und Politik in andere Kontakte kommen sollen. Da wird sich sicherlich auch für unsere Arbeit sich einiges ändern müssen. Aber in allen Fällen gilt, das Wissen, das da ist, das Wissen, das pragmatisch da ist, das Wissen, das nicht festgefahren ist in Strukturen oder auch nicht in sonstiger Art und Weise Rahmenbedingungen unterliegt, die jetzt einfach hinderlich sind, das zu nutzen, das muss Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein.
Bisher habe ich noch kein einziges Mal so in diesen Statements gehört, ja, aber der Bürger kann ja auch stören, weil er bestimmte Abläufe, die eingespielt sind, verlangsamt oder woanders hin entwickelt. Erfahrung auf Seiten der Verwaltung, Erfahrung als Bürger hat Volker Hassemer beides. Wie ist das, wenn Sie auch zurückblicken, sozusagen an dem Störpotenzial und dem Kreativpotenzial von, wir haben eben gehört, Pragmatiker und Visionäre sind ja die Bürger, wenn sie um ihr eigenes Feld sich ranken, meistens gleichzeitig.
Ja, und das ist schon ein entscheidender Punkt aus meiner Sicht, dass der störende Bürger sich nicht vorschreiben lässt, ob er stört oder ob er nicht stört. Und die Frage, die wir uns inzwischen stellen müssen, ist, wie wir mit den Bürgern in unserer parlamentarischen Demokratie umgehen. Empfinden wir sie als Störer, als jemand, der, wenn es gut geht, gar nicht auftaucht? Oder empfinden wir sie als kompetent, vielleicht sogar auch als Bürger, die dann Entscheidungen stabilisieren oder wenn wir über die Stadtentwicklung sprechen, die ja dann letztlich die Stadt sind, nicht die Politiker und nicht die Planerentscheider sind die Stadt, sondern die Stadt sind die Bürger. Und wenn man dann beobachtet, dass Bürger immer mehr in den Schlagzeilen auftauchen als solche, die dieses oder jenes nicht wollen, wenn das immer mehr ansteigt, dann sehe ich inzwischen und wir auch bei der Stiftung Zukunft Berlin eine wirklich dramatische Schieflage in der Art und Weise, wie wir unsere Demokratie inhaltlich ausfüllen. Und deshalb ist meine These, dass wir uns die Frage stellen, brauchen wir nicht wirklich eine völlig neue Kultur des Verhältnisses von Entscheidern zu Bürgern.
Ich nehme erst noch mal das Stichwort mit der dramatischen Schieflage auf. Das ist für einen Künstler ja mit einer der besten Voraussetzungen. Ich frage den Kunstmacher Jochen Sandig.
Was ist vor 20 Jahren geschehen? Die Mauer ist gefallen. Solange lebe ich auch in dieser Stadt. Einer von vielen, die dann gekommen sind und haben die Gunst der Stunde genutzt. Berlin hat sich vor 20 Jahren als ein großer, enormer Möglichkeitsraum entfaltet. Es sind von vielen internationalen Menschen, die auch sich als neue Bürger in dieser Stadt verankert haben, Projekte entstanden in privater Initiative, die diese Stadt um vieles reicher gemacht haben. Berlin stellt sich heute, 20 Jahre nach dem Mauerfall, dar als eine der größten und meistbeachtendsten Metropolen mit einem kreativen Potenzial. Das ist erstmal die Chance, auf der wir in die Zukunft blicken sollten. Der zweite Begriff, der mir hier sehr wichtig ist, ist der Begriff Berlin als Stadt der Bürger. Was wir brauchen neben dem Bürgermeister im Roten Rathaus, ist eine Kultur der Entwicklung von Meisterbürgern. Also dieses Wortspiel ist, glaube ich, ganz schön an der Stelle, weil der Bürgermeister ist sozusagen der Entscheider. Der Meisterbürger jedoch ist einer, der zum Beispiel ein Beta-Haus gründet, Coworking Place, oder Andreas, Modulor, Aufbauhaus, Moritzplatz, der neue Projekte entwickelt, Visionen entwickelt. Und was wir ja nicht wollen, ist eine Berliner Ausgabe von Stuttgart 21, also eine Gegnerschaft, Projektverhinderungskultur. Wenn wir jetzt mal sagen, Berlin in 20 Jahren, dann können wir vielleicht auch von einer Ausgabe von Berlin 21 sprechen. Wie sähe das aus? Das wäre eine Kultur, wo Bürger darüber nachdenken, in Ideenwettbewerben und vielen Zusammenkünften mitgestalten zu können an zukünftigen großen auch Bauprojekten. Was natürlich gar nicht geht, ist, wenn so ein Ideenwettbewerb stattfindet, Beispiel Tempelhof, und er wird dann einfach abgewürgt, weil ein Privater den Vorrang vor allen anderen Ideen bekommt.
Ich würde gerne an dem Punkt fragen, was von den vorhandenen Möglichkeiten der Partizipation, von denen ja viele Bürger vielleicht gar nicht wissen, dass es sie gibt, ja hier mit einfließen können in diese Debatte. Also ich war selber überrascht, wo überall Beiräte sind, die gehört werden müssen. Wie weit ist das, Christian Hanke, was es schon gibt, etwas, wo man sozusagen bottom-up mit aufbauen kann?
Sie haben völlig recht, dass wir ein breites Feld an Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger haben. Von Beiräten über Quartiersräten zu formalisierten Verfahren bei der Aufstellung von Bebauungsplänen bis hin, dass Bürgerinnen und Bürger natürlich sehr wohl auch an den Ausschüssen der BVV teilnehmen können. Und ich kenne kaum noch einen Ausschuss, der sagen würde, Bürger dürfen nicht zu Wort kommen. Also es gibt ganz viele Andockpunkte. Ich stelle natürlich auch fest, dass manche Bürgerinnen diese kennen und dass wir auf der anderen Seite auch in meinem Bezirk das Problem haben, dass wir breite Schichten, viele Milieus gar nicht erreichen, die gar nicht teilnehmen. Wir haben eine Struktur entwickelt, der auch institutionalisierten Bürgerbeteiligung, also wir machen Stadtteilkonferenzen, wir haben einen Präventionsrat, wo wir die über 40 Bürgerinitiativen, stadtteilaktive Bürgervereine, die wir haben, unterstützen, wo wir auch gemeinsame Konferenzen haben, also auch Foren schaffen. Es hat aber zwei Voraussetzungen. Es ist einmal schon auch die Philosophie, nicht nur der Politiker, sondern auch der Mitarbeiter in der Verwaltung, wie man mit Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Und da haben wir als Mitte durch Quartiersmanagement seit 1999 sehr viel gelernt. Und zweitens muss es auch ja einen hauptamtlichen Rückhalt geben für bürgerschaftliches Engagement. Ich merke das sehr gut an meinem Präventionsrat, der diese Schnittstelle ist zwischen Bürgerinitiativen, Verwaltung, anderen Akteuren. Da ist auch eine gewisse Kontinuität der Protokollschreibung, der Einladung, der Datenbankpflege.
Und es ist ja gut, dass wenigstens dann jemand Hauptamtliches die Protokolle schreibt und das nicht auch noch beim Ehrenamt landet. Jeder, der mal in einem Verein irgendwie Schriftführer war, weiß, was das für eine Arbeit ist. Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit Stiftung Zukunft Berlin und Radialsystem Berlin in 20 Jahren auf dem Weg zu einer neuen Stadtdebatte mit Christian Hanke, Urs Kohlbrenner, Volker Hassemer, Jochen Sandig, Leonie Baumann, Sven Iversen, und eben wurde fleißig mitgeschrieben. als es um die Frage ging, wer ist denn eigentlich der Bürger, die Bürgerin? Welche davon sind diejenigen, die quasi aus interesselosem Wohlgefallen am Thema beteiligt sind? Welche sind tatsächlich Betroffene? Welche haben ihre eigenen wohlverstandenen oder direkten Interessen? Wie ist das, Leonie Baumann? Wie erfahren Sie das?
Ich weiß nicht, vor kurzem sagte jemand in einer vergleichbaren Diskussion, es geht nicht nur darum, eine Beteiligungskultur zu haben und zu entwickeln, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine Verantwortungskultur zu entwickeln. Und ich glaube, das trifft den Kern unserer Probleme relativ gut. Nur mal als Beispiel, BBI, die Entscheidungen sind, schätze ich mal, so vor 15 Jahren ungefähr getroffen, Bürgerbeteiligung, alles klar. Eigentlich wäre es aber auch die Verantwortung aller Politiker, Planer und so weiter gewesen, zu sagen, hört mal, wenn wir so nah am Innenstadtzentrum diesen Flughafen haben, da werden wir Lärm haben. Das wird nicht nur ein schöner Flughafen werden, wo wir schick einkaufen gehen können, sondern das wird Probleme mit sich bringen in unmittelbarer Nachbarschaft. Für Bürger ist sowas in Planungsprozessen relativ schwer zu durchschauen, aber die Verantwortung der Planer wäre eigentlich, allen in allen Konsequenzen deutlich zu machen, welche Probleme tatsächlich in den Planungsprozessen dann, wenn sie in die Realität umgesetzt werden, stecken für alle Beteiligten. Wenn ich mir angucke, die Bürgerhaushalte, die Diskussionen in den Bezirken, die Leute haben sich für ihre Volkshochschulen, für die Musikschulen eingesetzt, haben sich für bessere Ausstattung in den Schulen engagiert und so weiter und so fort. Was haben wir im Moment? Sparprogramme so dramatisch, dass letztendlich die gesamte Kultur in den Bezirken in absehbarer Zeit da niederliegt bzw. geschlossen ist und abgeschafft wurde. Was hat denn dann eine Bürgerbeteiligung gebracht? Und das sind Erfahrungen, die die Bürger machen. Das heißt, wir müssen weg von dieser, ich sage jetzt mal überspitzt, Alibi-Bürgerbeteiligung, die natürlich immer gefragt werden, ohne Konsequenzen letztendlich, hin zu einer Verantwortungsbeteiligung und Verantwortungskultur für alle, wo wirklich auch Entscheidungen getroffen werden, die dann von Politik, Verwaltung, Bürgern gemeinsam getragen werden und auch weiterentwickelt werden. Und die Potenziale in der Stadt sind da.
Urs Gulbrenner hat kräftig mitgeschrieben.
Wir sind in Gebieten tätig, wo sich etwa 4 bis 5 unterschiedliche Kreise von Beteiligung überlagern. Am Schluss weiß keiner mehr, wann muss ich in welche Veranstaltung, um was zu tun. Das heißt, vor lauter Gutwill, der zum Teil von oben verordnet ist, verliert man den Überblick. Und woran wir im Moment kranken, ist, dass wir keine verbindliche für eine jeweilige Aufgabe eine Struktur haben, die von Anfang bis Ende durchdacht ist, was man mit der Beteiligung will, wie sie aufgebaut ist und wo die Einflussmöglichkeiten und wo die Grenzen sind. Man muss sich überlegen, für welches Thema ist welche Form von Beteiligung in welcher Struktur sinnvoll. Und da muss es klare Verabredungen geben für alle Beteiligten, so wie es Frau Baumann ja auch schon angedeutet hat. Das heißt, auch die Bürger, die mitmachen, müssen sich im Klaren sein, dass sie Verantwortung mittragen wollen, mittragen können und nicht einfach einmal in eine Veranstaltung gehen, dreimal die Redner unterbrechen und dann nie mehr gesehen werden. Gibt es ja auch.
Mit einer Kleinigkeit würde ich Frau Baumann widersprechen wollen. Das war die Geschichte mit den Bürgerhaushalten. Aus meiner Erfahrung ist es zwar tatsächlich so, dass natürlich Entscheidungen, die getroffen worden sind oder Vorschläge, die getroffen worden sind, mindestens ernsthaft dann von der Politik bedacht werden müssen, auch wenn dem nicht gefolgt wird. Meine Erfahrung zeigt aber auch, dass bei Bürgerhaushalten durchaus nicht nur gefordert wurde, wo man überall Geld ausgeben kann, sondern auch, wo man Geld einsparen kann, beziehungsweise wo einfach Prioritäten gesetzt werden sollen, wenn es ein bestimmtes Maß an Geld gibt. Sie hatten ja vorhin gefragt, wer ist denn eigentlich Beteiligter, wer ist eigentlich der Bürger? Das ist tatsächlich eine Frage, die, so ähnlich wie Herr Kohlbrenner es gesagt hat, nicht so einfach zu beantworten ist. Also grundsätzlich erstmal jeder. Die Frage ist aber tatsächlich, wenn wir hier ein konkretes Projekt haben, wenn wir eine konkrete Frage haben, dann müssen wir uns im Vorfeld zusammensetzen und gucken, wer soll denn jetzt eigentlich beteiligt sein, wenn wir darüber diskutieren. Das nach offen zu kommunizieren, ist schon mal der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Denn eins ist ja auch klar, man kann nie mit allen sprechen, auch wenn es solche modernen Foren gibt im Internet, Online-Foren und Ähnliches. Auch da ist ja klar, es werden sich nie alle beteiligen und das ist natürlich auch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, die Leute, die sich beteiligen sollen, auch zu erreichen. Wenn ich sage, ich möchte mit den Bürgern sprechen, dann muss ich mir auch Mühe geben, das zu tun. Dann kann ich nicht einfach eine mehr oder weniger unleserliche, in Schriftgröße 4 ausgedruckte Zeitungsanzeige haben und sagen, ihr hattet doch die Möglichkeit, euch zu beteiligen, sondern das muss dann auch wirklich ernsthaft gemacht werden. Das heißt also, auch die Öffentlichkeitsarbeit und transparent muss dann ernsthaft angegangen werden.
Also ist es eher so, dass die Bürger gar nicht bei jeder einzelnen Frage unbedingt gleich mitreden wollen? Es reicht ihnen schon eine Transparenz, die über das hinausgeht, was jetzt da ist, weil es verlangt ja dann auch eine Menge Arbeit von jemandem, sich da einzuarbeiten in so ein Thema.
Ja, schon mal gar nicht können wir sagen, das Mitwirken von Bürgern wird zu einer Zwangsangelegenheit. Aber die Bürger müssen wissen, dass diese Art der Beteiligung nicht erst dann eintritt, wenn man sie lange erkämpft oder klug erstritten hat. Es muss wirklich zur ganz normalen Üblichkeit werden. Sie erreichen nur dann auch in Anführungszeichen ganz normale Leute, wenn das ein ganz normales Verfahren ist. Und dieses Verfahren der Gemeinsamkeit gibt es heute als Selbstverständlichkeit noch nicht. Der zweite Punkt, finde ich schön, dass dieses Wort der Verantwortung eingebracht wurde. Ich bin sehr, sehr kritisch bereits, wenn ich von Beteiligung höre. Da gibt es nämlich einen, der lässt dann zu, dass andere was mitmachen. Und vor ein paar Sätzen haben wir darüber geredet, es ist die Stadt der Bürger. Es ist nicht die Stadt der Entscheider, die dann anschließend die Bürger hier und da einmal beteiligen, sondern die Bürger existieren in diesem Prozess aus eigenem Recht.
Aber es ist doch kein herrschaftsfreier Diskurs, weil eben die berühmte Frage, wer soll daran beteiligt werden, kommt das Schild, was wir manchmal so aus in Läden sehen, ich muss leider draußen bleiben. Ja. Die Debatte, wer darf und wie stark wird er gewichtet, ja, ist also doch ein Thema, was...
Sie helfen mir bei meinem dritten Punkt zum Paradigmenwechsel.
Ganz unbeabsichtigt.
Ja, aber es ist gelungen. Ich meine, ich kann Ihnen ja auch das Kompliment machen, obwohl Sie es gar nicht hören wollten. Aber ich spreche die ganze Zeit nicht von Entscheidungsverfahren. Wie bei uns entschieden wird, das steht in Recht und Gesetz und Verfassung. Das ist unsere parlamentarische repräsentative Demokratie. Ich spreche von einer Phase der Entscheidungsvorbereitung. Und in dieser Entscheidungsvorbereitung darf es keine Vorrechte der öffentlichen Hand geben. Da ist es nur das Vorrecht des Arguments.
Jochen Sandig hat, das konnten Sie nicht sehen, mit der Stirn gerunzelt, weil er wahrscheinlich als Pragmatiker, der zugleich Visionär ist, wie wir heute gelernt haben, natürlich jetzt mal in Gedanken durchgeht, welche Erfahrungen er macht. Und die berühmte Frage, was könnte da eine eben von Volker Hassemer vorgestellte formale Lösung auf Augenhöhe eigentlich anderes erbringen, als dass die Kräfte, die es in dieser Stadt gibt, sozusagen nur noch mal neu durchgemischt, wieder auftauchen.
Es gibt viele, viele Projekte, die ja entstanden sind, die einfach, und da bin ich zwar Optimist, aber ich bin an der Stelle vielleicht, ist es besser, wenn man einen der beiden großen Zukunftsforscher, ich weiß nicht, ob es Hans Jonas oder Robert Jung war, hat mal gesagt, die pessimistischste Sicht auf die Dinge ist die beste, wenn man über die Zukunft redet.
Es war Hans Jonas.
Hans Jonas. Also dann lag ich ja in 50% Trefferchance. Seien wir mal kurz pessimistisch. Alles, was jetzt hier noch da ist, und vieles ist ja schon Vergangenheit, aber dass das alles bleibt, wie es ist, ist nicht garantiert. Wir hatten einen extremen Gründerboom, zum Beispiel in Mitte, in der Auguststraße oder auch im Umfeld. Viele Künstlerszenen aller Couleur, nicht nur bildende Künstler, Musiker. Manche Projekte gibt es heute noch, viele sind aber schon längst weg oder von der Schließung bedroht. Gerade kursierten wieder Thema Clubsterben und so weiter. Also die Politik meiner Meinung nach hinkt zu sehr hinterher, wird erst dann in Alarmbereitschaft gesetzt, wenn es oft schon zu spät ist. Also ist sozusagen nicht wirklich da dran, wo Dinge entwickelt werden. Wir haben hier den Spreeraum als eine Riesenchance eines Möglichkeitsraumes, wo auch die Stadt mal ein Zeichen setzen könnte und sagt, die Bebauungspläne, die vor 10 Jahren gemacht werden, müsste man eigentlich grundlegend neu überdenken, weil an anderen Stellen der Stadt, zum Beispiel Umfeld Oranienburger Straße, ist es so umgekippt, dass man eigentlich sagen kann, das ist nicht mehr die lebenswerte Stadt, die wir eigentlich wollen, um die uns die ganze Welt beneidet. Wenn wir nicht sehr schnell die Weichen in die richtige Richtung stellen, wird Berlin genauso langweilig sein in 20 Jahren wie viele andere Städte auf dieser Welt, die heute auf Berlin schauen und sagen, so wollen wir wieder werden. Also wir sollten von den Fehlern der anderen lernen, um aus Berlin vielleicht als Modellstadt etwas zu machen, was schon längst da ist. Also wir haben diese Kultur der Entwicklung, wir haben die Gründer, wir haben die Initiatoren, wir haben eine riesige freie Szene. Die muss gestärkt werden, steht sogar im Koalitionsvertrag. Es muss nur passieren.
Also ich verstehe jetzt, es gibt dann als einen ersten Schritt die Wahrnehmung von Bürgern in ihren Berufen, als Kreative, als Künstler, als Familien, Väter und Mütter und so weiter. Die merken, hier ist ein Prozess, der gesteuert werden muss. Es gibt Konflikte. Sie haben eben das Beispiel der Clubkultur angesprochen. Wir zeichnen das Gespräch am 31. Januar auf. An diesem Tag ist der letzte Tag, an dem Prenzlauer Berg in der Pappelallee ein Club noch offen hat. Konflikt zwischen Familien und ihr Bedürfnis nach Ruhe, Kreative mit ihrem Bedürfnis nach Lautstärke und Investoren mit ihrem Bedürfnis nach Erfolg.
Wo Sie gerade den Club angesprochen haben, ich hatte nochmal geguckt, weil mir das aufgefallen war. Die haben auf ihrer Website stehen, erst wenn die letzte Eigentumswohnung verkauft, das letzte Dachgeschoss ausgebaut und der letzte Freiraum zerstört ist, werdet ihr feststellen, dass der Prenzlauer Berg die Kleinstadt geworden ist, aus der ihr geflohen seid. Das ist die Zukunft.
Ich teile die Sicht völlig, denn wir stellen eben fest, dass wir viele der Möglichkeitsräume, um mal Ihren Begriff aufzunehmen, auch bei uns in Mitte nicht mehr haben. Jedenfalls in der alten Mitte, weil die ist im schlechtesten Sinne an vielen Stellen durchgentrifiziert. Ja, und die Kämpfe, wo ich auch ein Stück verwickelt bin um Schokoladen oder auch um Tachles, sind sehr schwer. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Don Quixote-Kämpfe sind oder ob wir eine Chance haben. Ich bin beim Schokoladen immer noch ganz optimistisch. Ich bin dankbar, dass Ephraim Gothe, der lange Zeit Stadtrat für Stadtentwicklung bei uns hier in Mitte war, jetzt Staatssekretär ist. Deshalb weiß ich, dass er da auf einem guten Weg ist. Denn wir haben schon lange gefordert, dass wir eine andere Liegenschaft des Landes Berlins brauchen. Das ist ein zentrales Instrument, wo wir, glaube ich, als Stadt Möglichkeitsräume wiederherstellen können oder erhalten können. Und ich glaube, dass wir mit einer Liegenschaftspolitik, wo wir eben die Grundstücke nicht nur versilbern, sondern jetzt auch wieder anfangen, eine gewisse Stadtentwicklung damit zu machen, auch Objekte gemeinwohlorientiert entwickeln können. Da gibt es schöne Modelle, wie zum Beispiel Ex-Roter Print im Wedding, wo das gelungen ist. Man wird natürlich als Staat nicht so eine Experimentierräume halten können, wie wir sie vor 20 Jahren in Berlin hatten. Ich glaube, wir haben auch noch andere Flächen, wo sowas stattfinden kann. Aber ich teile es völlig, wenn wir die kulturelle und kreative Potenz der Stadt erhalten wollen, müssen wir stadtentwicklungsmäßig, genauso wie Sie das gesagt haben, auch ressortübergreifend dort tätig sein. Denn es ist gar keine Frage, dass die Leute in 10 Jahren auch in Warschau sein können, mit guten Gründen, wenn wir eben nicht aufpassen. Und ich sage mal, es hat auch eine Weile gedauert, dass auch die Club Commission überhaupt hat mal deutlich machen können, dass es eben nicht nur Kreativität und Lautstärke ist, sondern dass wir weltweit führend sind im Bereich der Clubmusik, also der Musikbranche. Und eine Reaktion, nicht unumstritten, aber ich finde eine gute Reaktion auch des neuen Senates ist, eben jetzt so ein Music Board zu machen. Ob das richtige Instrument ist, können wir diskutieren. Aber es ist zumindest das Zeichen dafür, dass der Senat hier auch ein Feld erkannt hat.
Aber reichen dafür nicht bereits vorhandene Gruppen, die sich sozusagen bilden, Rat für die Künste, Club Commission und so weiter, um das Problem zu benennen und zu beschreiben und dann auch an die Politik weiterzugeben?
Das muss ja einsickern. Nur sagen reicht nicht. Ne?
Herr Assel, die bisherigen Strukturen, um wirklich jetzt mal konkret zu werden, haben in diesem Gebiet hier dazu geführt, dass wir, wenn wir die Pläne richtig lesen, in relativ schneller Zeit das vorfinden an glatten Gebäuden, an nicht atmosphärischer Umgebung, wie wir es dann beklagen, an Stellen, wo die Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist, dass eben die Gebäude schon lange stehen und deswegen Clubs vertrieben werden. Wenn das bisher die jetzige Planung, die jetzige Realität dieses Gebietes, diesseits und jenseits der Spree an der Janowitzbrücke. Wenn das bisherige System der Interaktion auch mit Bürgern zu dem geführt hat, was wir alle nicht wollen, kann ich nur logisch schlussfolgern, wir brauchen ein anderes, um mindestens neue Versuche zu machen. Setzen wir uns doch einmal zusammen unter denen, die in diesem Gebiet agieren. Das sind kräftige, energiereiche Leute, starke Leute. Wir müssen die nicht erst hierher holen, die sind schon da. Sie drohen nur von hier vertrieben zu werden. Setzen wir uns mit denen zusammen und fragen uns einmal, kann nicht das Thema der Stadtatmosphäre, des Kulturellen, das bestimmende Thema in diesem Gebiet sein? Die bisherige Stadtplanung sieht das nicht als bestimmendes Thema vor. Herr Hanke, der zuständige Bürgermeister, ist doch ein vernünftiger Mann irgendwie.
Wenn also, Sie das
warum,
sagen.
Also um Herr Hanke darf mit dem über dieses gemeinsame Ziel mit allen Beteiligten zu sprechen und allenfalls dann zu scheitern, aber versuchen, müssen wir es miteinander alle mal.
Herr Hanke ist ja heute exterritorial unterwegs, ja, weil auf dieser Seite Moment, auf dieser Seite der Spree ist Friedrichshain-Kreuzberg. Ja. Auf der anderen, und er schaut mit dem Rücken dahin, ist sein Heimatbezirk Mitte. Also er kann in diese Richtung fast alles versprechen, weil er es in diese Richtung halten muss.
Ja, aber wir haben ja,
aber Moment.
Darf ich das kurz sagen? Das ist ja sehr konkret eine sehr aufregende Schnittstelle, eine Nahtstelle hier in dieser Stadt. Ich habe hier gerade ein Papier in die Hand bekommen, Ideenaufruf Kreuzberger Ufer. Was hier ja geschehen ist, es gab eine Initiative Mediaspray versenken, das war gegen etwas. Es ist dabei nicht geblieben, sondern daraus ist etwas für etwas geworden, nämlich eine AG Spreeufer. Und die hat aus eigener Kraft einen Ideenaufruf gestartet, wo sich viele Architekten, Büros und so weiter beteiligt haben, auch viele Bürger mit Ideen und Plänen. Und an den Spreeufern, das ist ein Naherholungsbereich, da will man natürlich eine wilde Mischung aus Wohnen, aus Gewerbe, aus Kultur, aber eben nicht irgendwelche monogenutzten Bürotürme. Und das sah die alte Planung vor und die neue könnte lebendiger, auch gemischter, heterogener und vielfältiger werden. Und ich denke, da haben wir eine Chance, noch wenige Wochen und Monate, und dann ist dieser Zug aber auch abgefahren.
Konfliktpotenzial in kurzer Zeit, das Stichwort, um mal zu schauen, was gibt es an Konflikten in der Welt, was gibt es an Konflikten auf den Straßen und vom Himmel, Wetter, Verkehr und Nachrichten, wir sind gleich wieder da. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit Stiftung Zukunft Berlin und Radialsystem Berlin in 20 Jahren auf dem Weg zu einer neuen Stadtdebatte. Wir haben hier das Gebiet rund hier an der Spree uns angeschaut. Da werden wir sicherlich jetzt gleich noch weiter sprechen. Urs Kohlbrenner.
Ja, zuerst möchte ich eine kleine Breitseite an Herrn Sandig loswerden. Die Stadt besteht natürlich nicht nur aus Kreativen. Nein, ich sage das deswegen. Es gibt bei uns einmal die Aufgabe des Staates, die Infrastruktur bereitzustellen. Der zweite Raum ist der Raum, wo die Privaten agieren und unter bestimmten Rahmenbedingungen ihre Ökonomie zum Tragen bringen, Geld verdienen. Das funktioniert an ganz vielen Stellen gut. Jetzt haben wir aber in den letzten 20 Jahren eine Erfahrung gemacht. Und da ist dieses Gebiet ein exponentiell gutes und wichtiges Beispiel, dass nämlich die Infrastruktur für die Stadtentwicklung nicht mehr vom Staat vorgegeben wird alleine, sondern dass das in privater Initiative entsteht. Also die ganzen Kulturleistungen sind eigentlich Infrastrukturleistungen, weil sie andere, die privat Geld verdienen wollen, auch hierher locken. Und damit beginnt ein tödlicher Kreislauf für diejenigen, die da der Starter sind. Und meiner Meinung nach ist es jetzt Aufgabe des Staates, diese hybriden Formen der Stadtentwicklung, die in dem System nicht vorgesehen sind, dass dafür ein Instrument geschaffen wird, wie das macht. Ganz simpel heißt es, es muss ein ökonomisches Loch entstehen, damit die existieren können, und zwar auf Dauer, ohne dass gesagt wird, was in Zukunft da sein wird, sondern dass da Handlungsspielräume entstehen.
Viele Kreative und Gründer sägen langfristig am eigenen Ast. speziell dann, wenn sie nicht Eigentümer von Grundstücken oder von Gebäuden sind, wie wir hier zum Beispiel. Je erfolgreicher wir sind, umso mehr sind wir bedroht davon, irgendwann hier nicht mehr zu sein. Und das ist eine Schizophrenie, die man nur auflöst, wenn man Inseln schafft, wo die Gesetze des Marktes nicht so hart greifen und damit Dinge möglich werden, wo der Begriff des Möglichkeitsraums auch für zukünftige Generationen funktioniert.
Was ich nur sagen wollte, das ist nicht nur eine Aufgabe für hier. Ja, und das ist eine stadtweite Aufgabe.
Es gibt ja auch relativ viele Flächen noch in der Stadt, wo man tatsächlich auch noch neue Nutzungskonzepte oder Ideen für entwickeln kann. Tempelhof ist ein Riesenareal. Das sind ja wirklich Schätze, wenn man sich das so anguckt, was die Stadt tatsächlich auch noch nutzen und konzeptionell neu gestalten kann. Es gibt lange schon, ich glaube seit Sommer 2010, einen Beschluss des Abgeordnetenhauses, die Politik des Liegenschaftsfonds zu modifizieren. Insofern, dass also eher auch kulturellen und gemeinnützigen Initiativen und Organisationen dort Flächen zur Verfügung gestellt werden und dass es eben nicht nur immer nach monetären, meistbietenden Gesetzen geht. Aber es passiert überhaupt nichts. Im Gegenteil. Es hat mehrere Beteiligungsformen für Liegenschaften gegeben, die letztendlich im Federstrich vom Liegenschaftsfonds ja über den Tisch gewischt worden sind. Ich finde aber auch, es reicht nicht. Also es muss über diese Ideen hinaus, muss es generell Konzepte geben für Stadtareale oder für die gesamte Stadt insgesamt. Ich weiß nicht, denkmalgeschützte Städte schaffen das doch auch, Satzungen zu entwickeln, wo man nicht Neonreklamen anbringen kann und so weiter. Wo soll das Problem sein für diese Stadt, atmosphärisch in einer neuen Dimension eine Art von Stadtsatzung zu entwickeln, wo sie jetzt definiert, was sie in 20 Jahren geschützt haben will. Das muss doch möglich sein.
Das wäre natürlich
schwierig. Ist das dann wirklich der Sandstein unter den Linden, den wir verbindlich festschreiben wollen?
Es geht also ich finde das sehr schwierig. Ich habe gerade von einer anderen Dimension geredet. Von einer kulturellen Atmosphäre habe ich geredet, nicht von Ihrem Sandstein unter den Linden, wenn Sie da richtig zugehört haben.
Aber das wäre natürlich spannend, dass man eben nicht nur retrospektiv in die Vergangenheit, sondern sagen perspektivisch in die Zukunft bereits über die Architektur versucht, Rahmenbedingungen einer zukünftigen Stadt, die es noch nicht gibt, mit vorzubereiten.
Was mir gerade wiederum konkretisiert am Beispiel dieses Gebietes sehr wichtig ist. Wir müssen uns unter uns über das stadträumliche, über das städtische Ziel dieses Gebiets klar werden.
Kurz wir gefragt, wer ist wir?
Verstehen. Wir in dem, was ich vorhin erläuterte, zwischen den Verantwortlichen der Politik und denen, die sich um dieses Gebiet kümmern. Wir müssen miteinander eine Zielsetzung und eine verständliche, eine attraktive Zielsetzung formulieren, die dann auch nicht nur den Liegenschaftsfonds, sondern auch andere Eigentümer veranlasst, mit diesem großen, mit diesem attraktiven, mit diesem guten Ziel mitzuziehen. Solche Lösungen sorgen im Ergebnis für eine produktive, für eine attraktive, für eine stärkere Stadt. Es sind wie Straßen, Infrastrukturmaßnahmen, um die Stadt stark zu machen. Nicht um irgendwelche Rückzugsräume zu erhalten, sondern um die Stärke der Stadt, wie wir sie im Augenblick erkennen an dieser Stelle, um diese Stärke in die Zukunft zu schreiben.
Vielleicht sind auch Rückzugsräume selber Teil dieser Stärke, weil sie das Atemholen von Gruppen, die Konzepte entwickeln, Lebensformen entwickeln, von denen wir noch nicht an.
Es sind keine selbstsüchtigen Konzepte, sondern es sind die Stadt insgesamt stärkende Konzepte. Dieses Gebiet hier ist international berühmter als andere noch so schnucklige Wohngegenden, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gebaut haben.
Frau Baumann, ich muss noch mal einmal ganz kurz weit von mir weisen, dass ich an Schutzräume gedacht habe oder an Rückzugsräume, sondern im Gegenteil. Ich bin eine der ersten Verfechterinnen dafür, dass sich diese Stadt noch verändern muss. Dass wir also zum Beispiel über sowas wie universelles Design nachdenken, was seit einigen Jahren diskutiert wird, wo es darum geht, eine Stadt barrierefrei zu gestalten, dass es allen Menschen gleichberechtigt möglich ist, sich diese Stadt zu ergehen und sie zu erobern oder sie zu besitzen. Und in die Richtung muss sich diese Stadt bewegen. Und dafür brauchen wir die Räume, die wir definieren. Und dafür brauchen wir auch Mieten, die bezahlbar bleiben. Und dafür müssen wir letztendlich auch darüber nachdenken, was wir wollen und was wir nicht wollen.
So, jetzt beginnt hier die Tour de France am blauen Mikrofon.
Bitte, ja, da möchte ich gerne anschließen. Mein Name ist Michael Stahl. Ich gehöre zu denen, über die gemäß Programm hier verhandelt wird, nämlich die Bürger, die sich beteiligen. Und zwar seit 2 Jahren in der Stadtteilvertretung Turmstraße in Moabit. Das ist alles auf einem etwas niedrigeren Level als all das, was wir heute Abend gehört haben. Wir sind, so verstehen wir uns jedenfalls in dieser bürgerschaftlichen Vertretung, die Bürger als Experten. Denn wir wohnen da, wir wissen, was in unserem Umfeld nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das Echo, was wir aus Verwaltung und Politik gehört haben, ist ausgesprochen bescheiden in den letzten 2 Jahren. Ich erinnere, ein Thema in dem Bereich wird sehr großflächig Verkehrsplanung betrieben. Da ist auch schon einiges umgesetzt worden. Da wird in den nächsten Jahren auch noch etliches Geld ausgegeben. Und da haben wir auch sehr viel beigetragen, Konzepte erarbeitet, eingeschickt an die Verwaltung, an die Politik, haben versucht, mit den Planungsbüros in Kontakt zu treten. Das ist bis heute faktisch unmöglich gewesen. Und da fühlt man sich so ein bisschen, wie der Herr Hassemer das am Anfang gesagt hat, eine dramatische Schieflage.
Franziska Eichstätt, Architektin und Stadtplanerin. Also mich hat die Diskussion eben wirklich etwas nervös gemacht. Denn gerade an dem ganzen Bereich Mediaspray kann man systematisch sehen in den letzten Jahren. Es hat ja ein Bürgerbegehren gegeben, ein Bürgerentscheid mit der klaren Entscheidung, wir wollen mehr Grün an der Spree entlang. Ein Großteil der Eigentumsverhältnisse sind so, dass es die Behala eigentlich im Besitz hat. Das heißt also, man hätte an bestimmten Stellen was machen können. Es hat auch von Bezirksseite starke Bemühungen darum gegeben. Von Senatsseite ist das bis heute systematisch verhindert worden, weil der Senat gerade in diesem Bereich dem Leitbild des maximalen Verwertung folgt. Das Zweite, was mich ein bisschen unruhig macht, ist der ständige Verweis auf den Liegenschaftsfonds. Da sind zwar noch ein paar Grundstücke, mit denen man das machen kann. Aber wir als Bürger machen uns praktisch zu klein, wenn wir immer nur die Forderungen an den Staat stellen, dass er für das Gemeinwohl zuständig ist, statt endlich das, was im Grundgesetz in Paragraph 14 oder Artikel 14 steht, nämlich dass auch das Privateigentum im Interesse des Allgemeinwohls zu agieren hat, statt das endlich einzufordern. Denn letztlich geht es bei allen diesen Beispielen, egal ob es die Handlungsräume für künstlerische Gruppen sind oder ob es ganz normal um die Grünflächen und die Infrastruktur für die normale Stadtbevölkerung geht. Es geht immer wieder darum, dass maximale Verwertung versus Bedürfnisse, langfristig in der Stadt auch Räume zu haben, die anders nutzbar sind als die maximal Verwerteten. Und wenn wir uns nicht trauen, diese Diskussion wieder aufzurufen, dann bleiben wir in der Defensive, denn wir leben in einer Stadt mit 62 Milliarden Schulden und die wird immer gucken, dass sie aus dem letzten Grundstück noch irgendwo einen Groschen mehr rausholt, als vielleicht sinnvoll ist für die Stadtentwicklung.
Danke.
Ja, mein Name ist Katrin Lomscher, auch gelernte Stadtplanerin, war mal Senatorin, so wie er heißt, immer auch Senator, als könnte man sagen Meisterbürgerin in gewisser Weise. Bin jetzt im Abgeordnetenhaus, will an einen Punkt anknüpfen, der vorhin gesagt worden ist. Also wenn wir sozusagen in 20 Jahren gucken und was vor 20 Jahren war, dann wird es auch in 20 Jahren noch richtig sein, dass die kreativen Räume und die kreativen Leute das Potenzial dieser Stadt sind. Und kreativ gar nicht im ästhetischen Sinne, sondern einfach in einem lebenstüchtigen Sinne. Und das heißt auch, dass sozusagen in dieser Stadt vieles möglich ist, was woanders nicht geht, weil man hier eben auch mit verschiedensten ökonomischen Basen leben kann. Und dass sich für diese kreativen Räume heutzutage auch andere Leute interessieren, hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass die Stadt eben attraktiv geworden ist für Leute mit Geld. Ich will Herrn Hassemer in nichts widersprechen. Ich finde, er hat da recht. Wir brauchen eine neue Kultur der Verantwortung und der Beteiligung. Was wir aber eben auch brauchen, ist ein anderer Umgang mit diesen Räumen, indem wir sie eben schützen vor diesen ökonomischen Logiken und indem wir eigene ökonomische Logiken dagegen setzen, damit diese Möglichkeitsräume auch in Zukunft noch bestehen. Ich bin ganz bei Franziska Eichstätt, wenn sie sagt, wir müssen sozusagen auch die Verantwortung der Privaten stärken. Ich teile da nur nicht den Optimismus, dass es so geht. Aber die Räume, über die wir selbst verfügen, die müssen wir künftig anders und mit anderer Verantwortung vergeben. Und ich will eine Lanze brechen für den früheren Senat. Roter Print ist erwähnt worden. Dinge wie die Blow-Ateliers am Nöllner Platz, wie RAW Tempel, das sind alles Ergebnisse, auch von Politik.
Mein Name ist Christian Müller, Bauingenieur. Ich bin Mitte der 80er nach Berlin gekommen, eigentlich weil ich begeistert damals war von einer Bürgerbeteiligung ganz eigener Art, auf die wir im Grunde genommen eigentlich stolz sein können in dieser Stadt. Das war nämlich im Grunde genommen die Hausbesetzer-Szene, die sich massiv dagegen gewehrt hat, diese Stadt Flächen zu sanieren, abzureißen und neu zu bauen. Ich muss sagen, ich war damals begeistert von der internationalen Bauausstellung, habe sie als junger Mensch mit großen Augen angesehen und gehe auch heute immer noch an diesen Projekten mit Begeisterung vorbei. Und das sind einfach nicht Planungen von oben, sondern sie sind sehr stark verwurzelt in der Stadt. Und ich muss sagen, wir brauchen da eigentlich nur an diese Tradition anknüpfen und ganz bewusst sagen, wir müssen den politischen Willen äußern, bestimmte Gebiete festlegen, die es ganz besonders betrifft. Vielleicht ist da einmal das Tempelhofer Flugfeld und auch die historische Mitte um die Marienkirche herum, wo man mit einer massiven Bürgerbeteiligung einfach darüber diskutieren muss, wie unsere Stadt dort in 20 Jahren auszusehen hat. Die Vorbilder sind in der Geschichte gelegt. Wir müssen es eigentlich nur weiterführen.
Ja, danke. Mein Name ist Heinrich Burchardt. Ich spreche hier für die Initiative Lebenswerte Mitte. Sie kennen alle die Mädchenschule in der Auguststraße. Die war jetzt nur ewig leer. 20 Jahre stand sie leer. Ja? Was kriegen wir jetzt da rein? Ein Raum, den wir auch wirklich auch so dringend brauchen in Berlin. Ja? Eine Filiale vom Grill Royal. Das ist wirklich so erschütternd, weil also diese Herrschaften, die sitzen da 300 Meter weiter um die Ecke an der Spree. Das ist das teuerste Lokal der ganzen Stadt. Und die machen da jetzt eine Dépendance rein in diese wunderbaren Räume. Ja, in diese Turnhalle. Sie müssen jetzt mal vorbeigehen. Da wird abends wird schon mal die Kronleuchte ange. Das ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich um diese Stadt bemühen. Ja? Und nochmal ein letztes Wort jetzt zum Postfuhramt. CEO ist nochmal verlängert worden, ist das ganze Jahr drin. Also Sie können dann auch wunderbar hingehen dieses Jahr. Und tun Sie mir den Gefallen, gucken Sie sich nochmal diesen Hof an. Weil dieser Hof soll mit Hilfe der Denkmalspflege komplett ruiniert werden. Die Garagen werden abgerissen, das historische Eingangstor von der Auguststraße wird abgerissen. Stattdessen kommt da eine Bebauung hin, die Sie sich überhaupt nicht vorstellen können in der Scheußlichkeit. Es ist so brutal. Ja,
ja Jochen, Leonie, ihr habt es schon angesprochen. Mein Name ist Andreas Krüger von Modelor Projekt und der Modelor Stiftung. Ja, wir haben vor 4 Jahren den Moritzplatz entdeckt. Uns eigentlich, wenn ich das so höre heute, als Bürger so beteiligt, wie es nur möglich war. Zum Glück war der Moritzplatz im Windschatten der Interesse von Investoren und Politik und Stadtentwicklern. Er war geradezu vergessen. Wir haben das Bechsteinhaus entdeckt, haben dort mittlerweile, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren eine ganz erstaunliche Entwicklung vorgeführt bekommen. Wir haben dort eine Ansiedlung im Bechsteinhaus von 60 Unternehmen aus der Kultur-, Sozial-, Bildungs-, Design-, Architekturbranche. Weit entfernt, möchte ich meinen, von einer Gentrifizierungslösung. Dazu zählt auch, dass wir privates, ich nenne das mal kluges Geld gefunden haben, die das private Familie, die dieses Areal finanziert hat. Wir haben früh gesagt, dass dieser Platz uns in Gänze interessiert. Das heißt, wir haben uns beim Liegenschaftsfonds, eine Art Präzedenzfall, bemüht um den Mietvertrag des ehemaligen Wertheim-Grundstückes, um es dann 1:1 quasi als Vertrauenspartner, als Firma für den Liegenschaftsfonds uns zu nehmen und dann weiterzugeben an die Guerilla Gardeners von Prinzessingarten, jetzt auch international eines der herausragenden Urban Farming Projekte. Wir haben direkte persönliche Kommunikationswege gesucht. Der Bezirksbürgermeister hatte immer ein offenes Ohr, die Stadträte, aber auch der seinerzeitige Senator Herr Wolf, Staatssekretäre, aber auch die Arbeiterwohlfahrt, Quartiermanagement und der Tankstellenwärter von gegenüber. Das heißt, man muss sich einfach die Mühe machen und sich nicht singulär um seine eigenen Interessen nur kümmern, sondern versuchen, die Interessen zu bündeln an einem Ort. Ich lade Sie ein an den Moritzplatz. Verbringen Sie dort einen Tag, den können Sie gut rumbringen dort. Das ist ein gutes Beispiel, denke ich mal, wie es funktionieren kann.
Ich lade Sie auch ein an den Moritzplatz. Wir zeichnen am 28. Februar, nämlich in dem berühmten Haus dort im Theater, ein Forum auf. Das ist das 60. Zukunftsgespräch in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft. Sie merken, das greift an vielen Stellen dann wieder ineinander. Danke, dass Sie mir dieses Stichwort gegeben haben. Das war das Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zukunft Berlin und mit dem Radialsystem, aus dem Radialsystem. Ich bedanke mich recht herzlich bei Leonie Baumann, Kunsthochschule Weißensee, Initiative Stadt Neudenken, bei Christian Hanke, dem Bezirksbürgermeister Mitte, bei Volker Hassemer, Stiftung Zukunft Berlin, bei Sven Iversen, Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorganisation, bei Urs Kohlbrenner, Planergemeinschaft, bei Jochen Sandig, Radialsystem und bei Ihnen für Ihre rege Beteiligung und vor allen Dingen für Ihre unerhörte Aufmerksamkeit. Danke.